Herzlich willkommen zum neuen Podcast der Leseoptimisten. Es ist schon die Nummer 21 im Jahr 2021, der erste Podcast, den wir aufnehmen. Und ich freue mich schon, dass wieder Cordula Schneider, meine Partnerin vom Delphinet und der Kanzleioptimisten, dabei ist. Hallo Cordula, grüß dich.
Hallo Anila, schön, dass ich dabei sein darf. Ein neues Jahr,
neues Jahr, neues Buch. Wir haben uns diesmal vorgenommen, The Wealthy Accountant, der wohlhabende Steuerberater, der Reiche, How Accountants Can Earn More Than 1 Million Profit While Working Less Than 500 Hours von Rob Nixon. Ist auch sehr aktuell, das ist vom April 2020. Und Rob Nixon, kann man gleich dazu sagen, ist Kanzleiberater aus Australien, aber im englischsprachigen Raum überall unterwegs und bringt in diesem Buch eben seinen Beitrag dazu, wie Steuerberater, er spricht es konkret an, 1 Million Gewinn machen und dabei aber nur 500 Stunden arbeiten. Wir hatten ja ein ähnliches Buch mit diesem Ansatz, 1 Million Pfund, schon mal von der britischen Kanzleiberaterin. Und jetzt wollen wir mal gucken, wo gibt's ähnliche Ansätze, wo gibt's Unterschiede und was berichtet Rob, was ist da so seine Erfolgsformel. Cordula, wie hast du es erlebt? Vielleicht auch sogar im Unterschied zu dem anderen Buch oder einfach, wo sagst du, sind mal die Highlights, die wichtigsten Erkenntnisse?
Ja, ich habe es tatsächlich, das ist natürlich so typisch englischsprachiger Raum, die 1 Million, ne, die Morübe, wo alle hinlaufen, also dieser Profit, was in Deutschland ja manchmal so ein bisschen eher negativ besetzt ist. Ich würde mir manchmal wünschen, oder nicht, ich wünsche mir manchmal, die deutschen Steuerberater wären ein bisschen gieriger, um mehr Geld zu verdienen. Während das Buch von der Heather Townsend vom 1 Million Dollar Fund Club ein wirkliches Arbeitsbuch ist, aus meiner Sicht, haben wir damals ja auch gesagt, mit ganz vielen konkreten Dingen, die ich da tun muss, was aber sehr faktisch, sehr organisatorisch aufgebaut ist. Da finde ich hier auch ganz viele Ansätze, sehr viele ähnliche Ansätze, auch eine Art Plan, wie ich so meine Kanzlei nach vorne entwickle, wo der Rob aus meiner Sicht aber viel mehr Wert drauf legt als die Heather, ist wirklich dieses, das Selbstbewusstsein stärken, sich mit sich selber beschäftigen, ernsthaft zu gucken, was will ich wirklich. Also es ist nicht so, wie es auf den ersten Moment scheint, dass man jetzt sagt, also ich tue jetzt alles, um diese 1 Million Dollar Gewinn zu machen. Wobei er es ja nochmal schärft und sagt, die 1 Million Profit sind nach Steuern.
Das macht ja, da habe ich auch etwas geschluckt.
So einen kleinen Kick. Und er sagt, da muss ich dich kurz korrigieren, er sagt nicht nur 500 Stunden arbeiten, er sagt nur 500 Mandantenstunden machen.
Stimmt.
Insgesamt aber nicht mehr als diese 40 Stunden pro Woche arbeiten. Also er sagt schon, man muss ein bisschen mehr arbeiten. Dann wird es ja noch aufgelöst, was man in der Zeit dann tun soll. Ja. Insofern finde ich, sein Buch ist mehr so ein inspirierendes Buch, während die Heather Townsend wirklich so ein Abarbeitsbuch geschrieben hat. Ja. Das ist für mich der Unterschied zwischen den beiden.
Genau. Der Titel mit dem 1 Million, das ist natürlich dieser Hingreifeffekt, muss ich haben. Er löst aber viele Dinge dann sehr schön auf, finde ich. Das erste ist, er nennt es die 3F einer erfolgreichen Kanzlei. Was zeichnet die aus? Erstens fulfilling, also sinnstiftend erfüllen. Zweitens fun, Spaß, motivierend sein. Und drittens fruitful, ertragreich, gewinnbringend. Und er bringt es dann im Buch super gut zusammen. Was ich aber, wo ich sofort innerlich jawohl gerufen habe, ist ja seine Definition von Erfolg. Also auch wenn er im Titel das Geld nach vorne hängt, ist seine persönliche Definition vollkommen losgelöst vom Finanziellen und heißt, ich tue das, was ich möchte, wann ich möchte, mit wem ich möchte, in der Art und Weise, wie ich es möchte. Also für mich, schöner kann man es nicht sagen. Also das ist auch mein persönlicher Ansatz oder Versuch zumindest zu leben. Und da bringt er dann auch viele gute Gedanken während des Buches, wie man da dann arbeiten kann.
Ja, ich glaube auch. Also dieses Selbstständigsein im besten Sinne, das verkörpert er wirklich sehr gut selbst. Und auch so macht er es auch im Buch klar, nämlich wirklich diese Selbstbestimmtheit, wegen der wir vielleicht alle uns mal selbstständig gemacht haben, die aber dann häufig so im Alltag, im Hamsterrad verloren geht und man fühlt sich komplett fremdbestimmt. Und das zieht sich durchs ganze Buch, dass er sehr konsequent aus meiner Sicht, und das finde ich sehr, sehr gut, sagt, denk immer erstmal nach, ne? Willst du das? Mhm. Also auch wenn es zum Beispiel geht, wenn wir schon mal ein bisschen inhaltlich was sagen, zum Beispiel beim Thema Leadership, also beim Thema, wie schaffe ich auch eine Kanzleikultur für meine Mitarbeiter? Wie werde ich ein attraktiver Arbeitgeber, was er nicht ausführlich macht in dem Buch, aber doch streift?
Ja.
Da sagt er auch nicht, du musst jetzt alles tun, damit deine Mitarbeiter sich wohlfühlen. Das ist gar nicht der Punkt, sondern er sagt wieder, geh von dir aus, überleg, was sind deine Werte, was ist deine Kultur? Und dann überlege, wie sieht die Kultur in deiner Kanzlei aus? Also wirklich dieses Selbstbestimmtsein, was aber natürlich auch immer bei ihm, was ja auch logisch ist, Hand in Hand damit geht, du bist auch selbst verantwortlich. Also du kannst es keinem anderen zuschieben. Das kommt ja an mehreren Stellen im Buch. Auch dieses so, ich habe keine Zeit, ne? Das nennt er ja ganz klar Bullshit. Natürlich hast du Zeitfragesrufe für. Also er bringt es immer wieder auf den Punkt, finde ich sehr schön, in jedem Kapitel, wo er nochmal sagt, so, überleg für dich, entscheide du bist der Entscheider, du bist verantwortlich, du bist der Unternehmer und eben nicht der Unterlasser, was wir ja auch gerne sagen. Und das finde ich sehr schön konsequent und deswegen finde ich das so ein inspirierendes Buch, gerade vielleicht für Steuerberater, die sich bis jetzt noch nicht so doll mit dem Thema beschäftigt haben. Finde ich das super gut, das Buch zu lesen.
Und was mir gut gefallen hat, dann er bringt dann auch praktische Beispiele, so Case Studies, die das nochmal bebildern und auch zeigen, wie man dann arbeitet und bei dem Thema Erfolg und Selbstbestimmung. Das hat mir einfach nochmal einen Kick im Kopf gegeben. Also er macht, das ist mir viel zu viel, er macht jedes Jahr mit sich selber eine Strategiesitzung, ne, wo er seine Ziele plant und dann hat er 126... Genau. 120 Lebensziele, die er dann abarbeitet und immer weiter trägt und dann Einzelziele und also 15-Punkte-Liste, das wäre mir too much. Aber Punkt 9 in dieser Liste finde ich großartig, weil er seine Kalenderplanung so macht, dass er sowohl beruflich als auch private Dinge am Anfang des Jahres einträgt. Und sowas wie einmal im Monat geht er mit seiner Frau schön essen. Einmal in der Woche gibt's einen Familienausflug. Einmal im Monat geben die eine Dinnerparty für Freunde. Also, dass das auch schon alles geblockt ist im Kalender, sodass klar ist, das sind unausweichliche Termine, da geht nichts dran vorbei und dann kommen noch seine beruflichen Sachen, wie viel Vorträge unterwegs sein, 5 Blogbeiträge pro Woche schreiben und, und. Und dann guckt er, was bleibt übrig im Kalender und das füllt er dann mit weiteren, mit Mandantenzeit oder was auch immer. Aber das sich ist eben nicht nur den beruflichen Kalender füllen, das machen wir beide ja mit unseren Veranstaltungen für Stelfinet und die Kanzleioptimisten, sondern auch wirklich das reinschreiben, was ist mir wichtig. Also er macht auch viel Sport und so. Steht alles bei mir im Kalender. Fand ich einen sehr schönen Ansatz, wirklich sein Leben zu führen.
Ja, und das hat mich auch an Profit First erinnert, von der Idee, über das wir ja auch schon mal, da hast du ja auch schon das neue Buch besprochen, dass ich eben sage, ich drehe das Ganze mal um. Also nicht dieses, mein privates Leben folgt der Arbeit. Sprich, erstmal wird durch Arbeit alles belegt. Und dann kommt erst das, die Lücken dazwischen fülle ich dann irgendwie privat, sondern er macht es ja bewusst umgekehrt, was ich sehr gut finde. Und das ist ja auch dieses, die Arbeit dehnt sich aus nach Parkinson, ne? Je nachdem, wie viel Zeit zur Verfügung steht. Das heißt, wenn mein Kalender wirklich mal schon so klar strukturiert ist, dass da eben nur noch in Anführungsstrichen bei ihm, keine Ahnung, 35 Tage Beratung überbleiben und das ist natürlich super konsequent, dann sagt er, okay, und wie viele muss ich dann nehmen, wenn ich 35 Beratertage im Jahr nur verkaufe, um mal ein Beispiel zu nennen, wie viel muss ich dann pro Stunde nehmen, damit ich davon mein gesamtes Leben finanzieren kann? Das ist schon mal ein knackiger Ansatz, ne?
Ja.
Das heißt, er geht sich dann eher andersrum, wirklich mal andersrum vor, wie es bei Profit First ja auch ist, ne? Ich mache alles und was um mich bleibt, ist mein Gewinn. Nee, ich lege erstmal fest, was will ich für einen Gewinn haben und dann gucke ich, was bleibt mir übrig, um Dinge zu tun. Also dieser Ansatz hat mir gut gefallen an der Stelle.
Ja.
Ich weiß noch nicht, ob ich es konsequent hinkriege, muss ich ehrlich zugeben. Aber der Ansatz ist super spannend und ich habe tatsächlich, während ich das Buch gelesen habe, mir eine eigene Mindmap gemacht und habe mal gesagt, okay, alles das, was ja gerade so im ersten Teil des Buches, also dieses, warum tust du das, vielleicht um das mal aufzulösen, ne? Erstes Kapitel, warum machst du das überhaupt? Da kommt dann aber auch gleich schon, und wie sehen deine Zahlen aus? Also überleg dir, ja, dein Business ist Teil deines Lebens, was macht das alles aus? diese typischen Fragen, die wir hier auch aus der Strategie kennen. Mit wem willst du arbeiten? Wie soll dein Geschäft aussehen? Wie soll deine Kultur aussehen? Wie soll, mit welchen Mandanten? Welche Dienstleistungen? Also diese typischen Strategiefragen. Dann aber eben auch, okay, und jetzt geht's auch mal klar um die Zahlen. Wie viel willst du verdienen? Wie viel willst du für dein Leben haben? Und das habe ich tatsächlich nebendran für mich gleich mitgemacht. Und das ist wirklich eine sehr klar strukturierte, relativ einfache, also da braucht man nicht gleich irgendwie 15 Rechner für, sondern das kannst du mit dem Kopf theoretisch machen. Steuerberater sollten das jedenfalls können. Das ist schon spannend, sowas konkret mal zu tun. Und das beschreibt er sehr schön. Insofern ist es schon auch ein Arbeitsbuch, ist vielleicht ein falsches Wort. Ich weiß nicht, wie es dir so einfällt. Es ist wirklich mehr so ein Strategiebuch, sich wirklich so Plan zu machen. Das finde ich schon sehr gut.
Also ich sehe es auch so wie du, es ist eher so diese strategische Schiene, insbesondere eben nachdenken über was will ich und daraus folgt dann alles Weitere. Weil du die Mindmap angesprochen hast für die Zuhörer, die ist nämlich wirklich genial. Ich habe sie hier vor mir, Cordula überträgt gerade ihren Bildschirm und ich darf mitgucken. Gewaltig, was du da, wie du das hier strukturiert hast. Und als Angebot an die Hörer, wer diese Mindmap möchte, zusammen, ich habe außerdem wieder 11 Seiten mitgeschrieben, was ich mir so überlegt habe zu dem Buch. Das will ich jetzt nicht alles in die Shownotes packen. Wer das haben will, kann es bestellen bei uns per Mail angela@kanzleioptimisten.de. So, jetzt weiter im Text. Ja.
Genau. Ja, also vielleicht Kenntnisse noch eins vielleicht noch, Angela. Also für mich war das so ein bisschen Déjà-vu, weil wenn man sich schon überlegt, da sitzt jemand auf der anderen Seite der Weltkugel in Australien und macht Kanzleiberatung und wir sitzen hier in Deutschland und machen Kanzleiberatung und ich sage mal mehr oder weniger 99% von dem Buch hätte ich auch selber schreiben können oder du wahrscheinlich auch. Also es sind wirklich Dinge, die unabhängig von Rache, von Kultur, von unterschiedlichen Ansätzen in anderen Ländern wirklich zum gleichen Ergebnis kommen. Das fand ich schon wow.
Ja, genau.
Das und, ist schon also,
ja, und ich sage ja immer, du sollst ein Buch schreiben, Cordula. Du hast dich ja noch nicht hinreißen lassen können. Weil ich habe auch genau bei dem Buch habe ich so oft gedacht, Mensch, das hättet alles auch von dir kommen können. Oder in Teilen natürlich von mir. Insofern vielleicht motiviert dich selber dann doch nochmal zu schreiben.
Vielleicht muss ich ein Buch über Kickstarter machen. Das heißt, die Leute zahlen vorher. Dann bin ich gezwungen, das Buch zu schreiben. was für mich noch eine wichtige Erkenntnis ist tatsächlich, für mich ist das so ein Vademekum. Ich weiß nicht, ob dieser Begriff heute überhaupt noch modern ist. Vademekum ist ja so ein Merkheftchen, das sind so Merkheftchen gewesen, relativ klein, relativ komprimiert, die man früher so bei sich hatte. So Notizheftchen quasi, wo ich sage, das ist mein Reisevademekum, das heißt, alles, was ich übers Reisen wissen muss, steht da drin. Und ja, ich würde sagen, das ist so eine Art, das passt vielleicht ganz gut, das ist eine Art Reiseführer. Die Reise zu meiner Kanzlei wirklich, die lässt er da aufrecht stehen. Und was er eben nicht vergisst, ist tatsächlich, dass es auch um Zahlen geht. Das ist ja sowieso etwas, was er klar sagt. Er sagt, eigentlich haben wir keine Kanzlei, keine Praxis, sondern wir haben ein Business. Und das ist einfach ein Wort, das kann man nicht übersetzen, den Sinn. Geschäft trifft es nicht so wirklich. Es ist ein Business. Es ist was Hochprofessionelles und es ist etwas, um Geld zu verdienen. Und nicht, es ist die Mission, die Welt zu retten. Also das hat auch was mit Zahlen zu tun. Das hat mir auch gut gefallen, weil das doch in Deutschland immer mal so ein bisschen zurücksteht. Ne? Ja. Nach dem Motto, das hat mir gut gefallen.
Genau, an der Stelle, das hat mich auch übrigens sehr schmunzeln lassen. Das Wortspiel funktioniert aber tatsächlich nur im Englischen, weil er sagt, viele Steuerberater nennen sich Steuerberaterpraxis. Was für ein Schwachsinn, steht explizit so da, what a bullshit. Weil im Englischen Practice mit Üben, also to practice verknüpft ist. Also nicht ausüben einer Tätigkeit, sondern eher das Übende davon steht im Vordergrund. Und er hat gesagt, hey, ihr seid schon längst aus der Schule draußen und ihr übt nicht mehr in eurem Geschäft, sondern ihr betreibt ein Geschäft.
Also sollten wir vielleicht unser Wording auch ändern und wir sagen jetzt immer nur Geschäft.
Ja, genau.
Ja, das ist halt dieses natürlich ist ja sein Ziel schon, das muss man schon klar sagen. Er will eher die Kanzlei, die wirklich richtig Geld verdient, die professionell aufgezogen ist. Also er hat da keinen Softspot sozusagen für, wir sind da irgendwie esoterisch und freundschaftlich unterwegs. Das muss man schon klar sagen. Es geht ums Geschäft. Mhm. Das ist etwas, was ich aber auch bei den Australiern besonders schätze ist, die schaffen es halt, eine gewisse Lockerheit, eine gewisse Warmherzigkeit trotzdem mit hartem Business zu verbinden, ohne dass das clasht, ohne dass das sich widerspricht. Wo ich persönlich zumindest bei den amerikanischsprachigen Ländern, also USA und so weiter, da finde ich das ein bisschen anders. Da geht's ums Geschäft. So, und alles andere so mehr oberflächlich. Bei den Australiern empfinde ich das anders. Das finde ich immer sehr angenehm. Deswegen lese ich unwahrscheinlich gerne Bücher von Australien und höre mir Australien an. Die schaffen das, auch Neuseeländer. Die haben da eine ganz andere Herangehensweise. Und das ist das, was in Deutschland leider so fehlt. Dieses, wir sind locker, wir sind fröhlich, wir haben Fun, ne, wie er schreibt. Aber natürlich wollen wir auch Geld verdienen. Das ist nicht aber, sondern und natürlich wollen wir auch Geld verdienen. In Deutschland ist das immer so ein Widerspruch. Und das aufzulösen, und das machen wir im Geldfinet ja auch schon seit Jahren, dass wir das versuchen, dass eben Geschäft und Freude und gute Beziehungen sich nicht ausschließen, das ist ein großartiger Ansatz.
Ja, und also das mag ich einfach noch ergänzen. Das ist diese Einstellung. Natürlich, das Finanzielle ist einfach Mittel zum Zweck für ein gutes Leben. Und wenn ich ein gutes Leben haben will, muss ich halt auch gut verdienen. Und wie viel das dann ist, das schreibt er ja auch. Kann sich jeder selber ausrechnen. Du musst dir einfach nur ausmalen, wie schaut mein ideales Leben aus mit diesen Erfolgsformel. Ich tue das mit wem, wann und so weiter, wie ich will. Und dann rechne einfach aus, was ist der Stundensatz, den du dann nehmen musst oder verdienst, damit du dir das leisten kannst. Und das machen die sehr schön locker und bringen das auch. Das ist das Australische, immer dieses, auch so dieses Sunny-Boy-mäßige kommt immer rüber. Also so optimistisch, das ist schon fröhlich, passt gut zu uns.
Passt gut zu uns, genau. Wir müssen doch noch nach Australien fahren. Ja, und der hat ja genau zu diesem Zweck, was ist Erfolg, hat er auch ein ganz gutes Beispiel. Das fand ich sehr schön, weil er hat das Beispiel von einer Steuerberaterin, wo er selber erstaunt war, weil die hat ihn auch gerufen, damit er sie berät. Natürlich sind diese Case Studies auch immer so ein bisschen Werbung, ist auch okay.
Klar.
Aber die hatte halt nicht das Ziel, die Million zu verdienen, obwohl sie es dann irgendwann erreicht hat, sondern die hatte das Ziel, nur 120 Stunden im Jahr Beratertätigkeit zu machen, also Advisory, also sprich wirklich Mandanten beraten und noch ein bisschen drumherum. Und die hatte halt das Ziel, sie will unwahrscheinlich viel reisen und surfen und weiß ich was, wie die Australier manchmal so sind. Mhm. Das ist ja auch eine Art von Erfolg. Also das ist ja auch das, was wir in deutschen Kanzleien häufig hören. Es geht gar nicht darum, jetzt irgendwie noch das Doppelte zu verdienen, wobei so 20% mehr wäre schon nicht schlecht, sag ich mal. 20-30%, aber trotzdem vielleicht dann auch das in einer besseren Zeit zu schaffen. Und da legt er ja ganz besonderen Wert drauf, ne, zu sagen, also wir haben, das sagt man irgendwann, wir haben die 5-Tage-Woche und wir arbeiten an diesen 5 Tagen bitte 8 Stunden, das ist okay, aber dann ist auch gut. Und in der Zeit muss das dann auch funktionieren. Und er weitet das ja durchaus auch auf die Mitarbeiter aus, nicht nur auf die Chefs. Ja. Und da geht er natürlich auch klar, und das ist ja immer die Kehrseite der Medaille von tollen Honoraren ist ja auch, oder vom tollen Gewinn ist ja auch immer die Prozessschiene, die er ja auch sehr ausführlich und sehr, sehr gut aus meiner Sicht beschreibt. Also, dass es natürlich nicht daran liegen kann, ich schreibe immer, mache mal den Preis nach oben, sondern ich habe auch eine effiziente Organisation. Das ist ihm ja auch ganz wichtig an der Stelle.
Ja, gehört auch zusammen für ihn. Ja. Da mag ich noch mein liebstes Beispiel erzählen, Case Study technisch. Das fand ich auch, also wer jetzt zuhört, das kann ich jedem nur ans Herz legen, zumindest mal, sagen wir mal, auf sich wirken lassen. Der hat zwei Partnerin beraten, die hatten 256 Unternehmermandanten, querbeet, also alle Branchen, großer Mix. Und da war das Problem irgendwie pro Mandant, also die haben nicht wirklich, sie haben einigermaßen verdient, aber nicht genug und wollten hier mehr rausholen und haben dann ein Mindestberatungspaket entwickelt, wo sie sagen, das zu dem Preis wollen wir mit unseren Mandanten machen. Und das Mindest heißt jetzt nicht ein Mini-Paket, sondern richtig ein gehaltvolles, ein werthaltiges Paket haben die da geschnürt mit Beratungsanteilen, mit allen möglichen. Und da kostet dann das Jahrespaket auch so um die $20.000. Also es ist richtig werthaltig. Und haben dann alle 256 Mandanten angeschrieben und Gespräche geführt und ihnen dieses Paket präsentiert und haben gesagt, drunter machen wir es nicht. Ja. Wir wollen nur Mandanten, die dazu Ja sagen. Und jetzt kommt es im ersten Augenblick Erschreckende, dass nämlich 130 Nein dazu gesagt haben. Also die haben 130 Mandanten verloren.
Genau,
die Hälfte. Aber sie Aber sie haben 126, die Ja gesagt haben zu diesem werthaltigen Paket und haben damit einen Jahresumsatz von 3, irgendwas Millionen. Das ist ja nicht schlecht mit zwei Partnern. Und haben aber dadurch, dass sie die Mandantschaft ja halbiert haben, auf einmal auch die Zeit, diese Leistung zu erbringen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dann haben sie es ein paar Jahre später nochmal gemacht und arbeiten jetzt nur noch mit 72, also Unternehmermandanten, und kriegen da ein Durchschnittshonorar von 40 oder 45.000 Dollar. Großartig.
Also das ist natürlich, was sich immer durch solche Bücher zieht, dass man sagt, okay, ich möchte, und das möchten ja auch die deutschen Steuerberater, ich möchte Beratung machen. Das ist auch das, womit man Geld verdient. Aber er spricht ja auch von Automatisierung und so weiter. Brauchen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen, genau wie bei uns. Er sagt, 80% unserer Zeit, und das wirklich stimmt, wenn man mal genau hinguckt, verbringen wir eigentlich mehr oder weniger damit, nur irgendwie Daten zu erheben, zu prüfen und irgendwo einzugeben. Und das ist natürlich das typische Automatisieren. Das heißt, wir brauchen Beratung und wir brauchen hochwertige Beratung. Das heißt natürlich, womit RKLA auch ein Commitment fordert, zu sagen, also ich will halt auch nicht mehr der Feldwaldwiesensteuerberater sein, sondern ich möchte wirklich hochwertige Arbeit leisten. Weil das natürlich schon die Grundvoraussetzung dafür ist, dass der Mandant erkennt, wie gut bin ich und dann auch bereit ist, natürlich viel Geld zu bezahlen. Also es muss auch dieser Impact, das haben wir ja schon mal, hattest du schon mal in einem anderen Podcast, dieser Impact, also wirklich diese echte, der echte Einfluss, und zwar der positive Einfluss auf das Leben der, das geschäftliche Leben der Mandanten, dass die auch merken, da tut sich auch was. Also dieses, ich helfe dir, dich zu entwickeln, das ist ja so das, was er oben drüber schreibt an Beratung. Mhm. Und also muss man schon sagen, wenn man das liest, muss man sich darüber klar werden, will ich dieser Experte sein, der gut bezahlte, der aber auch richtig liefert, oder bleibe ich, und das, ach, wunderbar, das war so ein Wort, was mir so, dieser Sea of Sameness, was wahrscheinlich auch angekreuzt, also der Sea of Sameness, also wirklich dieses Meer der Mittelmäßigkeit, ich habe es mal so ins Deutsche übersetzt, will ich da weiter in dem Meer der Mittelmäßigkeit schwimmen? Dann ist das so, dann werde ich wahrscheinlich auch so mein Auskommen haben, aber dann habe ich auch nicht diese Zeit für den Rest, weil dann werde ich im Hamsterrad bleiben. Was er aber eben an der Stelle auch nochmal wieder ganz klar macht, die Entscheidung liegt bei dir. Das ist nichts, was irgendjemand anders für dich entscheidet oder irgendwelche Umstände, oder das bist du. Da lässt er einen nicht aus, muss man ehrlich sagen.
Ja, ne? Ja. Das war ganz gut. Da bringt er ja auch den Spruch, die Einstellung, die man dazu braucht, ist, so sehr du die Mandanten brauchst, sie brauchen dich mehr.
Wunderbar, oder? Das ist doch so, aus der Stärke zu agieren. Und er sagt ja ganz knallhart, Kleins kam last. Also der Mandant kommt zuletzt. Erstmal bist du dran.
Ja.
Und das ist auch wieder so eine umgedrehte Sichtweise. Genau wie bei Profit First. Und da dachte ich auch so, holla, weil klar, was wir so mit der Muttermilch, auch ich bin ja jetzt schon so lange im Job, mit der Muttermilch eingesungen haben. Ne? Der Mandant ist das Höchste und der hat immer recht und der muss alles kriegen. Nee, muss er nicht. Und das habe ich, ja, ne? Und genau dieser Standard, das fand ich, mache ich ja auch immer, wenn ich Honorarberatung mache. Es gibt ein Standarddienstleistung, ein Basispaket, wo ich sage, drunter tue ich es nicht. Wo ich an der Stelle tatsächlich ein wenig gehakt habe im ersten Moment, war, dass er sagt, in diesem Standardpaket für Mandanten ist drin natürlich die ganze Compliance, also alles, was man von Gesetzes wegen tun muss. Da ist Steuerplanung drin. Ohne Steuerplanung tun wir es nicht. Da geht er nicht weiter darauf ein, wie kompliziert das sein muss. Er sagt aber auch, viele Dinge sind einfacher als gedacht. Genau wie ich das auch sage. Steuerplanung kann ja auch heißen, viermal im Jahr gibt es ein Gespräch und wir gucken die Vorauszahlung an. Also das ist ja auch schon Steuerplanung. Ja. Am dritten war dann dieses Gap-Meeting, also dieses jährliche Entwicklungsgespräch. Was sind die Ziele des Mandanten? Ganz wichtig, würde ich sofort unterschreiben. Und dann hat er noch einen vierten Punkt. Da hat es mich im ersten Moment rausgehauen. Da sagt er, in diesem Gap-Meeting, also in diesem Goal-Achievement-Process-Meeting, also sprich, wie erreichst du deine Ziele mit mir, lieber Mandant, geht bei D im Standardpaket, alle Tür- und Angelgespräche sind in diesem Paket mit drin. So, das ist ja bei uns in Deutschland auch mal eine ganz große Diskussionsgeschichte. Ach, wenn ich das mache, dann hängt der Mandant 24 Stunden, 7 Tage lang am Telefon und wir kommen zu nichts anderem mehr, was natürlich nicht stimmt, aber ich habe auch gehakt. Bis ich dann so überlegt habe, auch nach dem Beispiel, was du erzählt hast, wenn ich so einen Mandanten habe, der bei mir 20.000 bis 40.000 Euro im Jahr lässt, dann kann es nicht anders sein, logisch, dass das mit drin ist. Also man muss es auch im Kontext sehen, was er da schreibt. Insofern, er regt dann auch wirklich zum Denken an. Und Aber tatsächlich all die Punkte, wo ich am Anfang gehakt habe, da muss ich im Nachhinein sagen, na, wenn man es aus seiner Sicht betrachtet.
Genau. Und weil wir da jetzt dabei sind, da passt es nämlich auch nochmal gut dazu. Er sagt dann auch, okay, wie mache ich denn mal so meine A, wie finde ich denn meine A-Klienten? Hm. Und das, die erste Empfehlung, das machst du ja auch immer, hab ich am Anfang gar nicht gesagt, du bist ja unsere Honoraroptimistin, also alles, wo es ums Honorar geht, bist du toll dabei. Da sagt er auch, also das Einfachste ist mal kleine Excel-Tabelle machen, Mandant, schreibt dir das Honorar daneben, also auf das Jahreshonorar, schreibt dir daneben, wie viele Stunden arbeitet die Kanzlei für diesen Mandanten und dann teilst du das eine durchs andere und hast einfach mal ein durchschnittliches Honorar pro Stunde, pro Mandant. Genau. Und das ist dann quasi deine aufsteigende Liste und die ersten 20, 10 oder 20 sind deine Top-Mandanten und die kannst du dir anschauen, wie kriege ich mehr von solchen, was zeichnet die aus, was ein Steckbrief, wo kann ich da mehr von finden, mit diesen Mandanten sprechen und. Also das fand ich schon mal einfach und praktisch umsetzbar.
Und was ich auch gut fand, ist, dass er das ja ergänzt. Also erstmal knallhart die Zahlen, klar. Damit fängt er immer an. Er ist ein Zahlenmensch, muss man klar sagen. Er fängt mit den Zahlen an. Im zweiten Schritt sagt er aber, was du ab und an mal tun kannst, um zu gucken, wie deine Mandantschaft so aussieht, guck dir deine Mandanten an und sag, würde ich den wieder nehmen, wenn der heute vor der Tür stände? Wunderbar. Also er hat nicht nur die Zahlen da drin, sondern er hat auch immer dieses Selbstbestimmte, dieses Fun, dieses Fulfilling, also dieses, arbeite ich gerne mit dem zusammen, ne? Habe ich da, sehe ich dann Sinn drin? Also, was wir Berater ja gut kennen, Angela, du bist da manchmal ja auch ein bisschen enttäuscht. Ne? Du machst eine super Website, einen ganz tollen Entwurf und dann, ja, dann traut sich der Steuerberater nicht oder es zieht sich 2 Jahre in die Länge, bis er endlich was tut. Also, du hast mit Menschen manchmal zu tun, die eben keine Entscheidungen treffen und auch sowas einfließen zu lassen natürlich. Also, wie ist die Zusammenarbeit mit den Mandanten? Wie angenehm, sowohl für mich als auch für meine Mitarbeiter? Wie passt der in unsere Kultur? Also, wie hat der meine Werte, dieses Perfect Fit, wie man so schön sagt? Das hat er schon auch immer dabei. Also, das ist sehr ausgewogen, finde ich. Mhm.
Ja, ja. Ja. Kleiner Sidekick an der Stelle, weil er stellt diese Frage noch in einem anderen Zusammenhang, da finde ich sie noch grenzgenialer, nämlich stell dir mal vor, alle deine Mitarbeiter gäb's noch nicht und würdest du sie mit Freude wieder einstellen? Mhm. Und wo du Nein sagst, trenn dich von ihnen.
Ja, und das ist wirklich das, was ihn aushängt, diese absolute Konsequenz. Gut, das wissen wir auch, wenn man Berater ist, muss man so schreiben, damit wenigstens 90% von dem, was man sagt, hängen bleibt und vielleicht einer ein bisschen in die Richtung geht. Ich glaube, drüben das persönlich traue ich ihm zu. Und wenn man aber manchmal sieht, ich habe manchmal wirklich Kanzleien, mit denen ich ja schon seit Jahren kenne und ich weiß, irgendein Mitarbeiter ist immer wieder Thema. Ja. Und an dem arbeitet sich der Chef ab, weil die nicht so funktioniert oder irgendwas funktioniert immer nicht. Und dann denke ich manchmal auch, meine Güte, muss ich mich jetzt 5, 6 Jahre an einem Mitarbeiter abarbeiten, um den irgendwie dahin zu kriegen, das zu tun, was ich möchte, wenn ich eigentlich nach einem Jahr schon weiß, der will einfach nicht oder der kann einfach nicht. Ich will das gar nicht nur mit wollen. Der ist vom Typ her, von der ganzen Anlage her, kann der das einfach nicht. Kann der nicht über seinen Schatten springen. Also das finde ich schon, da ein bisschen mehr Konsequenz reinzukriegen und zu sagen, ja, also dieses schnelle Scheitern, was ich ja auch gerne, gerade jetzt in dieser agilen Zeit, finde ich das ein gutes System, wirklich zu sagen, ich arbeite mich jetzt nicht 5 Jahre ab, sondern ich überlege mir genau, wie arbeite ich mich ab und nach einem halben Jahr weiß ich dann aber Bescheid. Ist das der Mandant oder der Mitarbeiter oder der Partner, mit dem ich meine nächsten 20 Jahre verbringen möchte? Oder bin ich die nächsten 20 Jahre mit beschäftigt? Wir hatten heute das Bild gerade, Angela, aus unserem E-Book für die Steuerberater-Expo. Bin ich derjenige Chef, der eine Carrera-Bahn hat und ich bin nur damit beschäftigt, die Autos immer wieder in die richtige Schiene zu setzen, weil die dauernd rausfliegen? Mhm. Ja. Ey, gruselig. Will ich doch eigentlich gar nicht, oder? Und das ist ja auch Zeit. Also wenn man dann kommt, wie viel Zeit will ich arbeiten und diesen ganzen Ramsch mal abzieht, ist man schon ziemlich weit.
Ne? Ja, genau. Da würde ich gerne auch nochmal auf die Kennzahlen zurückkommen. Ja, er bringt 2 Kennzahlen, die ich total klasse finde. Und ich weiß, eine hast du auch, ich sag mal, ja doch, hier erfunden, sag es mal so. Und parallel dazu gibt es sie auch in Australien, nämlich der PTI, der Profit Time Index. Und dann, das machen wir dann danach, TUB, Time Under Budget. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen, was da deine Gedanken oder du nennst es ja den Rasenmäher-Index.
Genau, haben wir ja auch schon mal erzählt im Podcast. Also einfach von der Formel her zu sagen, ich nehme mal das, was ich an Gewinn gemacht habe, diese Woche, diesen Monat, dieses Jahr und teile das einfach mal durch meine persönlichen oder eben durch die der Partner Anwesenheitszeiten in der Kanzlei. Also wie lange habe ich mich wirklich mit der Kanzlei beschäftigt? Inklusive Homeoffice natürlich, darf man natürlich nicht auslassen jetzt heutzutage. Und guck mal, was kommt da für ein Stundenlohn raus? Und das ist ja das Rasenmäher-Faktor deswegen, weil ich immer sage, gehe ich in die Kanzlei und arbeite ich oder kann ich vielleicht, wenn ich morgens die Zeitung austrage oder meinen Rasenmäher beim Nachbarn mehr verdienen, als wenn ich in die Kanzlei gehe? Und das sagt er ja auch, da muss ich schon hingucken. Das muss ich einfach lohnen. Also es geht nicht drum und das sagt ja auch an einer Stelle auch etwas, was am besten im Englischen passt, dieses Business or Business. Das passt nur im Englischen. Also einmal Business mit I, mein Geschäft und meine Business, also meine Geschäftigkeit. Wenn man es mal genau ins Deutsche übersetzt, heißt es Geschäft oder Geschäftigkeit. Das ist ja genau das. Vieles tue ich und abends mache ich meine Zeitaufschreibung und merke, 2-3 Stunden am Tag kann ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen, was ich gemacht habe, weil ich 1000 Dinge, kleine Dinge gemacht habe, von denen wahrscheinlich 99,9% auch jemand anders hätte tun können. Also er ist auch ein klarer Delegierer an der Stelle. Also das ist eine spannende Kennzahl und meine neue Lieblingskennzahl ist natürlich das TUB, der Time Under Budget. Also das finde ich auch beim Kapitel Prozesse optimieren sehr, sehr spannend, auch für Leute, die sich vielleicht gerade nochmal auf den Weg machen, ihre Prozesse zu optimieren. Natürlich wieder das Parkinsonsche Gesetz. So viel Zeit, wie ich habe, werde ich auch für die Arbeit brauchen. Deswegen ist er zum Beispiel nicht unbedingt ein Freund von Sollzeiten in Prozessen, weil er sagt, wenn du einem Mitarbeiter sagst, er darf 10 Stunden für den Abschluss brauchen, dann braucht er auch mindestens 10 Stunden, weil das ist die Ansage. Und diese Kennzahl eben Time Under Budget heißt ganz einfach, ich messe nicht, ob die ihre Zeiten eingehalten haben, ich messe, inwieweit die ihre Zeiten quasi übertroffen haben. Das ist für mich eine harte Kennzahl auch zur Beurteilung zum einen meiner Prozesse und zum anderen auch meiner Mitarbeiter. Weil da ist er natürlich auch ganz klar, er sagt, es ist kein Kindergarten und ich habe die Mitarbeiter nicht eingestellt, damit wir schön harmonisch Tidy machen. Das ist auch nett, aber es geht darum, das richtige Mindset zu haben und sprich, er will das Winners Mindset, wie man das ja so schön im Englischen sagt, nämlich, wie sieht die Haltung zur Arbeit aus? Und die Haltung muss sein, ich will einen richtig, richtig guten Job machen und ich will den schnell machen. Also da sagt er schon ganz klare, gibt's ja ganz klare Linien an der Stelle. Deswegen spannende Kennzahlen.
Also er ja auch.
Spannende Kennzahlen drin, können wir jetzt nicht alle nehmen. Also sich die alle einfach mal rauszuschreiben aus dem Buch und die mal anzugucken in der Kanzlei. Ich glaube, da gibt es schon das ein oder andere Aha-Erlebnis für den Kanzleiinhaber.
Genau. Er sagt ja auch, Mitarbeiter sind High-Performer, die soll man sich holen. Wobei der bringt auch ein Beispiel von diesem Workshop mit einer Baufirma, das er dann auch auf die Steuerberaterwelt überträgt. Da habe ich auch schon mal einen Blogbeitrag dazu geschrieben, das verlinke ich dann in den Shownotes. Aber das finde ich nochmal richtig gut, dieser Hypothesen-Workshop, das unvorstellbare Denken mit der Baufirma, da wird so schön einleuchtend, die haben bis jetzt Fertigstellungszeit eines Hauses, hatten die 120 Tage mit so und so vielen Menschen und dann hat er die alle zusammengetrommelt und hat einfach mal gesagt, okay, lasst uns mal das Unvorstellbare denken. Und ich weiß, es wird nie gelingen und es ist absolut hypothetisch und nicht machbar. Aber was müsste passieren, dass wir das gleiche Haus in 10 Tagen fertig haben? Und die Bauarbeiter waren natürlich, geht nicht, gibt's nicht, bla bla. Und dann haben gesagt, ja, weiß ich, nur mal lass es mal. Und dann haben die so viele Ideen gesammelt. Was muss anders, weniger? Was lassen wir weg? Was machen wir anders? Was machen wir neu? Dass sie es geschafft haben, den Erstellungsprozess von 120 auf 42 Tage zu reduzieren. Wow. Und der gleiche Workshop funktioniert, finde ich, auch, wenn du sagst, nehmen wir mal an, GmbH und Co. KG, Jahresabschluss braucht üblicherweise 30 Stunden. Keine Ahnung, ist jetzt mal einfach ins Blaue hinein. Ne? Und sich mit den Mitarbeitern hinsetzen und sagen, okay, nur mal hypothetisch. Ich weiß, es wird nie gehen. Aber wenn wir mal drüber nachdenken, was müsste passieren, dass wir den in 5 Stunden schaffen?
Ja.
Was sind eure Ideen? Finde ich cool.
Und da hat er ja auch klare Kategorien, die ich sehr gut finde, weil ich die auch, mein Gott, die bete ich eigentlich auch seit 12 Jahren hinterher. Erst in der Kanzlei, also eigentlich schon seit 30 Jahren, erst in der Kanzlei, dann jetzt als Berater, nämlich dieses Thema, wie könnten wir das schaffen? Und da gibt es gute Dinge. Da gibt es nämlich zum einen, er sagt das, was eben Mitarbeiter eben auch immer wieder sagen, wie könnte es gelingen? Das ist ja dann die Frage. Wir haben mal alle Informationen, bevor wir mit der Arbeit anfangen. Also das Thema Zack, für die, die im Delfnetz sind, wie schaffe ich es, die Mandanten, die Informationen und Belege rechtzeitig aus dem Kreuz zu leiern, wie ich immer so schön locker sage. Wir setzen uns mal klare Deadlines, also wir haben mal eine klare Arbeitsplanung und sowohl, und das finde ich den Kick obendrauf, die habe ich nicht nur intern, sondern ich sage auch dem Mandanten, die Bilanz ist in 2 Wochen fertig. Ne? Also auch mal nach außen zu committen und sich auch verantwortlich zu machen. Diese Accountability, das ist ja so ein Begriff im Englischen, der sich nur sehr schwer eigentlich übersetzen lässt ins Deutsche. Am besten mit Verantwortlichkeit. Also ich übernehme dafür Verantwortung, dass die Bilanz in 2 Wochen fertig ist. Dazu gehört auch, ich trete dem Mandanten auf die Füße, dass ich Sachen kriege. Na, nicht, der ist schuld, wenn ich es nicht kriege, weil er hat mir die Sachen nicht geliefert. Das ist ja so der Umkehrschluss, sondern mal andersrum zu denken wieder. 3. Punkt bei ihm, stille Zeit. Kann ich nur sowas von unterschreiben. Geht's schon gar nicht mehr. Und natürlich systematische Automatisierung. Also ja, wenn die Bilanz fertig ist, noch 15 Schritte brauche, bis die endlich beim Finanzamt, bei der Bank und beim Mandanten ist und das nicht automatisiert ist, dann dauert das ewig, wenn da jeder nochmal Hand anlegen will. Das sind so Dinge, wo man wirklich auch aus dem Buch ganz praktische Ideen kriegt, um dann Projekte zu machen. Genau. Und es ist noch eine sehr schöne Kennzahl in dem Zusammenhang. Ich weiß nicht, ob sie dir aufgefallen ist, Angela, nämlich jedenfalls mal auszurechnen, wie viel Gewinn würde die Kanzlei machen, wenn der Inhaber keinen Umsatz macht. Ja. Wenn man den Inhaberumsatz mal weglässt. Also was alleine erwirtschaftet das Team? Und da kenne ich eine Reihe von Kanzleien, wo ich die Zahl gerne mal ausrechnen würde. All dieweil da bestimmt schreckliche Dinge bei rauskommen. Und tatsächlich an der Stelle, je kleiner die Kanzlei, desto heftiger wird diese Kennzahl ausfallen.
Und Profit Contribution. Profit Contribution, also wie ist dein Beitrag zum Gewinn? Und diese Kennzahl wird umso mehr eine immer wichtigere, je älter man wird und mal ans Verkaufen der Kanzlei denkt. Wenn dein Wert als Partner da zu hoch ist, kriegst du deine Kanzlei nicht verkauft. Super, von der Zeit her, ich habe einen Punkt, möchte ich so abrunden, zum Abschluss nochmal mit dir aufgreifen, nämlich, was ist aus seiner Sicht ein guter Berater und wie geht der vor? Also er hat sehr schöne Definition im Amerikanischen, im Englischen. Gibt es auch Bücher, die so heißen, The Trusted Advisor, also der Berater deines Vertrauens. David Meister übrigens, ein klassischer amerikanischen Steuerberater Literatur, der ist der allererste, der ist 30 Jahre her, hat er darüber schon geschrieben. Und seine Definition finde ich aber sehr schön, nämlich, was ist ein Trusted Advisor? Wenn alle Mandanten jede Dienstleistung bei dir kaufen, bei diesem Trusted Advisor, die dem Mandanten hilft, ihre Ziele zu erreichen.
Großartig.
Und das mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dafür ist auch dann es ist eigentlich wieder ein Canvas, ne? Also unser Liebling, diese Plakatmethode für dieses Goal Achievement Process Meeting, GAP. Genau. Und er sagt auch so schön, das hat mir gut gefallen, ja, hey, du bist kein Steuerberater, sondern du bist im Goal Achievement Business.
Ja.
Also ich auch Zielerreichungsgeschäft. Und da hat er diese Karte eben, ich habe sie mir mal abfotografiert aus dem Kindle. Mhm. Ich werde sie auch mal so übersetzen. Ich weiß nicht, das hat leider ein Trademark-Zeichen. Das darf man nicht so einfach
veröffentlichen. Ja, aber ich glaube, du kannst sie kein anfordern, wenn ich das richtig gesehen habe. Das habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. Ja. Das sollte man auch tun.
Ja, genau. Wobei, also ich habe es jetzt hier schon als Screenshot. Ja. Und sich das dann zu übersetzen. Und da hat er dann auch wieder, alle Case-Studies da drin liebe ich. Und da ist die passende dazu, wie er seinen neuen Steuerberater gefunden hat. Und das erste Gespräch mit ihm war ein Trusted Advisor Gespräch mit so einer Gap Map. Und er hat und erzählt, er war dort erstens mit seiner Frau, also der Berater hat ihn und seine Frau eingeladen. Dann hat er einfach mal auf einem Flipchart sie aufzeichnen lassen, was habt ihr für Vermögen, was habt ihr für Schulden, Kinder, also alles, was halt so drumherum, Firmen und so weiter. Und das war ein ziemlich chaotisches Bild. Dann hat er ein zweites Flipchart genommen und hat erst die Frau gefragt und Natalie, was sind so deine Ziele, was möchtest du eigentlich perspektivisch erreichen? Da hat sie so gesagt, was alles machen will. Dann hat er noch Haha gefragt und möchtest du das mit ihm erreichen, mit Rob? Zum Glück ja gesagt. Dann hat er seine Ziele genannt und dann hat er die zwei Bilder gegenübergestellt. Also hier das eher chaotische Bild der Finanzen und Vermögensaufstellung und daneben die Ziele. Und der Begriff ist so schön. Und dann hat er gesagt, okay, liebe Leute, wenn ihr das erreichen wollt, müsst ihr financially well organized sein. Ja. Finanziell ordentlich organisiert. Dieser Begriff ist übrigens geschützt von dieser Kanzlei und die Kanzlei, die Domain heißt auch so. Großartige Website, habe ich mir sofort gebookmarkt. Inhaltlich könnte man 1:1 übersetzen und sagen, das ist die Website für eine Beraterkanzlei. Aber dieses financially well organized und ich, lieber Mandant, helfe dir dazu, deine Finanzen in den Griff zu bekommen, ordentlich zu strukturieren, sind wir wieder bei Profit Advisor. Und er schreibt dann auch, also er hat im Laufe der 13 Jahre arbeitet er schon mit denen und er hat, was ich glaube, 500.000 australische Dollar an Beratungshonorar schon an diese Kanzlei bezahlt und sagt, jeder Dollar hat sich ausbezahlt.
Und ich glaube, das ist so ein Grundsatz, ist schön, das ist ein schöner Schluss eigentlich auch für das Buch, weil es geht nicht darum, irgendwas zu machen und damit Geld zu verdienen und sich immer darauf zu konzentrieren. Und das ist ja die erste Suggestion, wenn man den Titel liest, ne? diese Fixierung auf 1 Million Gewinn. Mhm. Das ist es. Die Erfahrung ist doch, und da stimme ich mit dem Rob 100%ig überein, wenn du jemand bist, der einem anderen ermöglicht, seine Ziele zu erreichen, der ihm dabei hilft, dann spielt der Preis keine Rolle, weil der weiß, du hilfst wirklich, seine Ziele zu machen. Das geht natürlich bei Compliance relativ schlecht. Also klar, wenn ich so eine Steuererklärung mache, aber auch dann kann ich sagen, was ist dein Ziel? Na, mein Ziel ist, ich will mit dem ganzen Krempel überhaupt nichts zu tun haben. Wer das Ziel hat, der wird auch etwas mehr bezahlen und wird sagen, so komm, mach alles. Und bei Beratung geht es so großartig, weil wenn der merkt, es tut sich was, das muss er natürlich merken. Da sind wir wieder bei der Exzellenz wirklich auch inhaltlich. Dann ist er bereit, alles zu bezahlen. Dann rede ich nicht mehr von wir streiten um die 10 Euro oder um die 21 oder um die 21,50 pro Mitarbeiter im Lohnabrechnung oder solche Scherze. Das interessiert ihn dann nicht mehr. Weil das natürlich auch der Umkehrschluss ist, wenn ich dem helfe, wealthy zu werden, ja, bis auf die 3 von 100 immer Ausnahmen, die nun geizig bleiben, auch wenn sie reich sind, dann merkt er ja, der hat was für mich getan, das hat funktioniert. Also wo ist das Problem? Natürlich bezahle ich den. Und das finde ich einen großartigen Grundsatz, so, von dem er auch ausgeht. Und ich glaube, dass der 100% funktioniert.
Somit können wir jetzt ein wunderbares Schlusswort sagen. Das habe ich mir nochmal rausgezogen. Ich liebe dieses Zitat. Ich habe es auch in einem anderen Zusammenhang schon öfter gehört, aber kann man sich immer wieder nur auf der Zunge zergehen lassen. Was du mit deiner verrechenbaren Zeit heute machst, also gib dir das Einkommen für heute, deine verrechenbaren Stunden. Was du mit deinen nicht verrechenbaren Stunden machst, schafft dir den Wohlstand und die guten Finanzen in der Zukunft.
Ja.
Das ist so. Die mit Motivation und Einstellung, mit der man also eben nicht sagt, oh, ich muss mehr verrechenbare Stunden machen, ich kann mich nicht kümmern um Strategie und Co. Nein, das ist quasi dein Invest in die Zukunft.
Und sehr schön macht auch das wieder sehr konkret. Sagt man ja, wenn man 10% seiner Zeit mal für diese Dinge aufwendet, um über die Zukunft nachzudenken, um das Business nachzudenken, da denkt man, das ist gar nicht so viel. Ne? Wenn ich ein Kunde jetzt aber sagen würde, ich möchte, dass du 4 Stunden in der Woche an diesen Themen arbeitest, also einen halben Tag, dann wird er im ersten Mal denken, oh Gott, ein halber Tag. Wenn man genau hinguckt, das sind genau 10%. Bei vielen Steuerberatern leider sogar noch weniger. Nämlich, ich habe 10 halbe Tage, wenn ich von der 5-Tage-Woche ausgehe und einen halben Tag, 10%. Also 90% darf ich voll Hamsterrad machen im Moment noch, jedenfalls mal im ersten Schritt. Und nur 10% meiner Zeit wende ich auf. Und dann überlegt man sich mal, was man in 4 Stunden schaffen kann. Hammer. Sagt er, irgendwie gibt es ja auch so einen Spruch, man unterschätzt immer, was man, man überschätzt immer, was man in einem Jahr tun kann. Man unterschätzt aber, was man in sehr kurzer Zeit erreichen kann, wenn man sich mal drauf konzentriert. Großartig. Also wir können nur wirklich den Aufruf an den Schluss setzen. Nehmt euch diese Zeit, liebe Steuerberater. Viele von deinen Hörern, weiß ich, tun das auch schon, sonst wären sie nicht so weit, wie sie sind. Nehmt euch diese Zeit, blockt die im Kalender, bevor ihr alles andere blockt. Und dann stellt sie vielleicht raus, ich kann nicht 5 Seminare Steuerliches zum Jahresende besuchen, weil ich leider mir da schon diese Woche den halben Tag geschwunden. Und dann muss ich mal kurz überlegen, ja, vielleicht ist es auch gut so, dass ich mich mal auf andere Dinge konzentriere und nur 3 Seminare besuche, wo sowieso man das selber erzählt. Das vielleicht mal so als Tipp zum Schluss.
Genau. Also, sehr schön, Cordula. Und das passt ja auch gut. Das ist ja unser erster Podcast im Jahr 2021. Und das ist ja quasi dann so für die Motivation für 2021, Projekte in Angriff zu nehmen und umzusetzen. Da wünschen wir allen Zuhörern viel Erfolg dabei. Und ich sag danke, Cordula, wieder für dieses wunderbar anregende Gespräch. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Lest euch fit. Bis dann. Tschüss.
Genau, bis dann. Ciao.